Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einen Abschnitt stellen aus dem Galaterbrief, und zwar Galater Kapitel 3, die Verse 21 bis 29. Galater Kapitel 3, die Verse 21 bis zum Ende des Kapitels. Der Apostel Paulus beginnt hier mit einer Frage und die beantwortet er dann. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen oder eingeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus Jesus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Meine Brüder und meine Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus. Es kommt, wenn wir einmal darauf achten, gar nicht so selten vor, dass etwa der Apostel Paulus das Evangelium nicht so sehr in abstrakten Formulierungen verkündet, sondern dass er das Evangelium verkündet, indem er es uns vor Augen malt. Er malt uns Bilder vor Augen. Und derartiges hatte Paulus in den Abschnitten, auf die wir in den vergangenen Tagen in der Gemeinde Bibelfreizeit gehört hatten, ja auch geschrieben. Denken wir an Galater 3, Vers 1. Wer hat euch Galater, bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, dass ihr abweicht von der Wahrheit? Euch, denen Jesus Christus als ein Gekreuzigter vor Augen gemalt worden ist. Christus, er ist euch als der, der in seinem Tod euch Leben, euch Gerechtigkeit bringt, vor Augen gemalt worden. Paulus sagt mit anderen Worten, ihr wart damals, als der Sohn Gottes auf dem Hügel von Golgatha gekreuzigt wurde, nicht dabei. Ihr habt es nicht optisch wahrgenommen. Aber dieses furchtbare Geschehen, es sollte vor eurem inneren Auge stehen. Und auch das, was dieses Ereignis für eine unerhörte Bedeutung hat in eurem Leben, für eure Rettung, für euer Heil, für euer Leben. Und schauen wir uns einmal einige Worte an, hier in unserem Abschnitt, den ich eben gerade vorgelesen habe, und zwar namentlich die Verben, die Zeitwörter. Da lesen wir in Vers 21 von einem Gesetz, das, wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte. Ich glaube, wir können hier bei dem Wort lebendig machen an eine Leiche denken. Stellen wir uns meinetwegen den aus der Stadt Nain herausgetragenen Jüngling von Nain vor. Oder denken wir an Lazarus, der schon 4 Tage im Grab lag und inzwischen schon angefangen hatte zu stinken. Und zu einer solchen Leiche kommt das Gesetz. Und es ruft und es schreit mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Es brüllt ihn an: Komm, steh endlich auf. Aber die Leiche, sie rührt sich nicht. Denn das Gesetz, es vermag nicht, lebendig zu machen. Es hat dazu keine Kraft. Es ist kraftlos, wenn es um die Frage des Lebens geht. Und dann in dem folgenden Vers, Galater 3, Vers 22, da lesen wir: Die Schrift hat alle unter die Sünde zusammengeschlossen, so übersetzt hier die Schlachterübersetzung 2000. Wir könnten auch übersetzen: eingeschlossen. Damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die da glauben. Zusammengeschlossen. Eingeschlossen. Nicht wahr? Das ist ebenfalls ein Bildwort. Dieses gleiche Wort finden wir im Neuen Testament einmal in einem ganz anderen Zusammenhang, in Lukas Kapitel 5, bei dieser Geschichte vom wunderbaren Fischzug. Lukas Kapitel 5, Vers 5. Der Herr predigte am See Genezareth und die Menge, die drückte auf ihn ein. Und er wollte etwas Abstand zu ihnen haben. Und da befiehlt Jesus einem Fischer, der da gerade seine Netze flickte und auch reinigte, dieser Fischer, er hieß Petrus, und sagt: Petrus, fahr einmal ein bisschen hinaus. Die Menge drängt so auf mich ein. Ich will etwas Abstand halten. Und Petrus macht das. Und dann ist die Predigt fertig. Und dann wendet sich der Herr an diesen Fischer. Und der Herr weiß, dieser Petrus, er hatte die ganze Nacht gefischt. Er hatte sich sehr, sehr, sehr angestrengt und nichts gefangen. Es hat nichts gebracht. Und dann sagt der Herr: Petrus, wirf noch einmal die Netze aus. Nach dem Wissensstand eines Fischers vom See Genezareth, wusste er, das war Blödsinn, das war Unsinn. Tagsüber, da fischt man nicht. Wenn die Sonne auf den See knallt, dann gehen die Fische wesentlich weit runter und dann fängt man keine Fische. Aber Petrus tut das. Er gehorcht auf dein Wort hin. Und so heißt es dann, und es wurde eine große Menge von Fischen gefangen, zusammengeschlossen, eingeschlossen. Hier steht genau dieses Wort. Wie in Galater 3, Vers 22. Und da sehen wir, was dieser Begriff eigentlich meint. Durch das Netz, in dem sie gefangen waren, da konnten die Fische nicht entweichen. Es war wie so ein Gefangenenlager. Und so sagt die Schrift, war es mit euch. Ihr wart eingeschlossen, zusammengeschlossen in der Sünde. Und damit man dieses Wort nicht überlesen kann, zusammengeschlossen, begegnet es gleich im nächsten Vers erneut, Vers 23. Diesmal heißt es: Ihr wart unter dem Gesetz verschlossen, zusammengeschlossen, auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Und dann begegnet in unserem Abschnitt noch ein, ja soll ich sagen, Bildwort. gleich hier in diesem Vers 23, verwahrt oder bewacht, so kann man dieses Wort übersetzen. Dieses Wort begegnet zum Beispiel in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 32. Blick auf Paulus, der in Damaskus war, dort das Wort Gottes verkündigte und dann plötzlich, wahrscheinlich durch die Juden angestachelt, kommt der Gouverneur, der Landpfleger des nabatäischen Königs Aretas und er verwahrte, er verriegelte die ganze Stadt, sodass keiner mehr raus konnte. Paulus flüchtete dann in einem Korb über die Stadtmauer. Und dieses Wort für verriegelt, abgeriegelt, hermetisch abschließen, genau dieses Wort finden wir hier in Galater 3, Vers 23. Der Apostel Paulus, der sich im Galaterbrief mit Christen auseinandersetzt, die in die Meinung geleitet wurden, durch das Halten des Gesetzes, durch das Tun von Gesetzeswerken, dadurch würden sie leben, würden Freiheit bekommen, denen schildert hier in unserem Abschnitt Paulus einen Menschen, der tot ist, der dazu noch gebunden ist und der dazu noch eingekerkert ist. Er stellt uns hier einen Menschen vor Augen, der tot ist, der gefangen ist, der abgeriegelt ist. Dann stellen wir uns vor, dann klopfen bei diesem Toten, Gefesselten, Abgeriegelten, bei diesem hermetisch Eingeigelten, da klopfen nun falsche Brüder an und sie verkünden, wenn du jetzt diese Dinge tust, wenn du das Gesetz hältst, dann wirst du leben. Tu's, wir machen's auch. Man muss schließlich auch das Seine tun und dann wird man Gott gefallen. Du kannst, denn du sollst. Und seien wir mal ganz ehrlich, klingt eine solche Botschaft nicht sehr praktisch. Die Gnade Gottes, Jesus Christus, Glaube, ja, dagegen hat man gar nichts. In den beiden folgenden Versen wird dieses eingeschlossen sein, anhand des Bildes eines Lehrmeisters veranschaulicht. Lehrmeister ist keine glückliche Übersetzung. Hier steht im Griechischen das Wort Paidagogos. Wir sind schon ganz kurz darauf eingegangen. Ein Paidagogos, das war eigentlich so eine Art Kindermädchen, so eine Art Babysitter für etwas ältere Kinder. Dieser Mann, der musste darauf Acht geben, dass die Kinder nicht allzu viel Böses anstellen, der sie zur Schule brachte und dafür sorgte, dass sie auch dort ankommen und nicht irgendwo unterwegs gestrandet sind. Hier stehen uns also gewissermaßen kleine Kinder vor Augen. Und im Unterschied dazu, so sagt uns Paulus in diesem Abschnitt, sind diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die ausgerichtet sind auf sein Werk, auf sein Tun, sie sind Söhne Gottes geworden, also erwachsen. So lesen wir es etwa in Galater 3, Vers 27. Ihr habt Christus angezogen, so sagt es Paulus hier. Auch dieses Wort des Anziehens ist ja ein Bildwort. Es lässt uns denken an ein neues Kleid. Das Alte, es ist inzwischen wie so eine Art Zwangsjacke, zu klein, zu eng geworden. Aber nun ist eure Wirklichkeit Christus. Das, was uns der Herr durch Paulus in diesem Abschnitt also verkündigen will, das ist die Überlegenheit. Die Überlegenheit des neuen Bundes. Es geht um die Vortrefflichkeit der Heilswirklichkeit Christi im Vergleich zu all dem, was vorher da war und vor allem, was jetzt diese Leute, die da kamen nach Galatien, diesen Leuten einreden wollten. Und das heißt, unser Thema, das Thema der Predigt lautet heute: die neue Heilswirklichkeit in Christus. Und wir wollen drei Punkte beachten für diejenigen, die mitschreiben wollen. Erstens, diese neue Heilswirklichkeit ist nicht gegen das Gesetz. Die Verse 21 bis 22. Aber für die Wirklichkeit des Heils, dafür ist das Gesetz bedeutungslos. Zweitens, die neue Heilswirklichkeit in Christus hat seinen Bestand im Glauben, sodass das Gesetz nur eine zu Christus hinführende Funktion hat. Die Verse 23 und 24. Und drittens, macht uns durch den Glauben an Christus diese neue Heilswirklichkeit in Christus zu Söhnen Gottes und damit auch zum Samen Abrahams. Die Verse 25 bis 29. Also erstens, die neue Heilswirklichkeit in Christus ist nicht gegen das Gesetz. Aber für die Wirklichkeit des Heils ist das Gesetz bedeutungslos. Es ist sinnlos geworden. Meine Brüder und meine Schwestern, wir haben es in den vergangenen Tagen häufiger gesagt. Der Apostel Paulus steht beim Abfassen dieses Briefes in einer Auseinandersetzung, und wir können hinzufügen, in einer harten Auseinandersetzung mit Leuten, die Folgendes lehrten. Sie sagten, Jesus und sein Heil, das geht in Ordnung. Da ist eigentlich gar nichts dagegen zu sagen. Aber dieses durch den Sohn Gottes gewirkte Heil, es genügt nicht. Jedenfalls wäre es besser, wenn ihr auch noch anfangt, neben dem Glauben, neben eurer Ausrichtung auf Christus, auch noch selbst an eurem Fleisch herumzuschnipseln. Mit anderen Worten, wenn ihr wirkliche, wirkliche Christen sein wollt, dann könnt ihr ja glauben an das, was Christus auf Golgatha getan hat, aber eben nicht nur. Ihr müsst euch auch selbst anstrengen. Ihr müsst auch selbst etwas tun. Ihr müsst auch selbst etwas leisten. Diese Leute sagten, es ist zwar richtig, dass du, Paulus, Christus in Beziehung zu Abraham bringst. Das ist okay, dass du Christus als Erfüllung der Verheißung siehst, die Gott ihm Abraham gegeben hatte. Das ist alles okay. Aber Paulus, du darfst Mose und die von ihm abgeleitete Tradition nicht außer Acht lassen. Mehr noch. Mach doch nicht einen Gegensatz zwischen Evangelium, zwischen Verheißung und Gesetz. Lass uns doch beides irgendwie zusammennehmen. Lass uns doch verkündigen, sowohl die Verheißung als auch die Beschneidung, als auch das Jude sein, jetzt im Sinne von jüdisch leben. Und genau auf diesen Vorschlag geht Paulus hier ein. Paulus nimmt die Frage auf, ob die Verheißung und das Gesetz nicht bei Paulus eigentlich gegeneinander ausgespielt werden. Und die Antwort, die er darauf gibt in Vers 21, auf die Frage, ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Sind das Gegensätze? Lautet sehr deutlich, nein. Nein, es ist kein Gegensatz. Es besteht hier kein Gegensatz zwischen dem Gesetz und der Verheißung. Ihr habt es immer noch nicht verstanden. Da hat Paulus vorgeworfen, Paulus, du bist gegen das Gesetz. Nicht wahr? Wir hatten es mal gelesen, Apostelgeschichte 21. Da kam Paulus wieder mal nach Jerusalem. Und sofort wurde ihm das aufs Brot geschmiert. Paulus, du lehrst Abfall vom Gesetz. Paulus sagt, nein, ich bin nicht gegen das Gesetz. Und das ist auch eine Irrlehre, die dann immer wieder auftrat im Lauf der Kirchengeschichte, im 2. Jahrhundert. Da lesen wir von einem Mann, Marzion hieß der. Und dieser Mann lehrte, der Gott des Neuen Testamentes, das ist der Gott der Liebe. Und er habe nichts mit dem Gott des Alten Testamentes zu tun, also dem Gott des Gesetzes. Das ist ein Gegensatz. Welch ein Missverständnis. Welch ein Irrtum. Namentlich der Apostel Johannes musste sich auch mit solchen Ideen auseinandersetzen. Und er schreibt einmal in 1. Johannes Kapitel 2, wer da sagt, wer da behauptet, ich kenne ihn, und er hält seine Gebote nicht, kümmert sich nicht um seine Gebote, der ist nicht ein Jünger des Herrn. Und bitte, bis zum heutigen Tage sind derartige Ideen in der Theologie nicht ausgerottet. Gott der Liebe gegen den Gott des Zorns aus dem Alten Testament. Nein, ich sage es noch einmal, ich hatte schon mal gesagt, nirgendwo im Galaterbrief polemisiert oder kämpft Paulus gegen das Gesetz, das Gott gegeben hat. Aber er betont eins und auf das legt er Wert. Das Gesetz ist nicht dazu gegeben, um Leben zu bringen, um dir Gerechtigkeit zu bringen. Das Gesetz hat eine andere Funktion gehabt. Und das ist eigentlich von euch seit der babylonischen Gefangenschaft, seitdem das Pharisäertum aufkam, missverstanden worden. Da sah das Volk im Alten Testament, wie Gott dieses Volk durch das Schilfmeer hindurchgeführt hat. Warum? Nun, es sollte Gott glauben, es sollte ihm vertrauen und ihn fürchten. Da sah das Volk am Berg Sinai, wie Gott sich offenbarte im Feuer, im Rauch, im Donner. Sie fürchteten sich. Und sie sollten mit Gott rechnen. Und einmal heißt es sogar, sie sollten ihm vertrauen. Das Gesetz, es konnte für das alttestamentliche Volk die Richtung angeben. Eben wie so ein Paidagogos, wie so ein Babysitter. Es konnte Menschen ihre Sündigkeit zeigen. Es konnte auch ihr Inneres ihnen aufdecken. Lies doch mal die 10 Gebote oder die Bergpredigt. Dann weißt du, was du vor Gott bist. Und insofern konnte das Gesetz die Sünde wie so ein Laufstall zurückhalten, eindämmen. Es konnte den Weg sogar weisen, wie man sich eigentlich verhalten sollte. Aber noch einmal, eines konnte das Gesetz nicht. Und das stand hier in der Auseinandersetzung mit den Galatern zur Debatte. Und es vermag es auch heute nicht. Leben, Gerechtigkeit, das kann dieses Gesetz nicht schaffen, nicht wirken. Werke des Gesetzes bringen nicht Leben. Werke des Gesetzes bringen nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das vermittelt das Gesetz nicht und dazu ist es auch niemals von Gott gegeben. Oder sagen wir es so, wie es Paulus hier in Galater 3, Vers 21 formuliert in einem Konditionalsatz, in einem Bedingungssatz, aber einem nicht wirklichen irrationalen. Wenn ein Gesetz gegeben wäre, in Klammern, was nicht der Fall ist, aber wenn das wäre, das in der Lage wäre, lebendig zu machen, Leben zu schaffen, so käme die Gerechtigkeit wirklich in Wahrheit, essentiell aus dem Gesetz. Wenn das möglich wäre, dann hätten die Judaisten recht. Dann wäre das Gesetz da und die Verheißung Gottes. Dann gäbe es wirklich zwei unterscheidbare Wege, wie man zu Gott gelangen kann. Einmal, um die Gerechtigkeit Gottes zu erlangen, um gerechtfertigt zu werden durch das, was Christus getan hat, und dann auch durch beides zusammen, durch Christus und meine Leistungen und die Werke des Gesetzes. Genau das ist der Streitpunkt mit den Judaisten. Gibt es hier zwei unterschiedliche Wege? Kann man so einfach von dem Weg, den der Apostel Paulus verkündet hatte, nämlich dass Christus und Christus allein dir die Gerechtigkeit und das Leben gibt, kann man da so einfach abweichen und noch was hinzufügen? Die Antwort des Wortes Gottes ist nein. Im Blick auf das Leben, im Blick auf die Gerechtigkeit, vergiss das Gesetz. Gerechtigkeit empfängst du nur um Christi willen und ausschließlich um Christi willen. Und ich betone es noch einmal, Gott hat zu diesem Ziel niemals das Gesetz gegeben. Denn bitte erinnern wir uns, was hatten wir am Anfang der Predigt gehört? Was ist die Situation des Menschen? Er ist tot, tot in Sünden. Er ist eingeschlossen, er ist eingemauert in die Sünde, er ist gefangen wie in einem Netz, aus dem er nicht herauskommt. Was soll da das Gesetz? Wozu ist dann das Gesetz aber gegeben? Warum das alles seit dem Sinai? Was ist der Sinn, die Funktion des Gesetzes? Das lesen wir in Galater 3, Vers 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen. Die Schrift, und hier ist an das Alte Testament, an das Gesetz gedacht, hat alles zusammen in die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Christus Jesus denen gegeben würde, die da glauben. Die Heilige Schrift hat also, so lesen wir hier in Vers 22, jeden unter die Sünde eingeschlossen. Das Gesetz, so der Apostel, ist zu dem Zweck gegeben, um uns klarzumachen, wie tot wir sind. Also um alle vermeintliche Gerechtigkeit, die wir vollbringen könnten, als das zu entlarven, was es ist. Ein trügerischer Schein, eine Fata Morgana. Das Gesetz ist gegeben, um das Empfinden unseres Todseins, um unsere Gottfeindschaft uns nur noch plastischer vor unsere inneren Augen zu führen. Das Gesetz ist gegeben, um die Revolte gegen den Willen und die Autorität Gottes, unsere Revolte, uns nur noch offensichtlicher vor Augen zu führen. Denn bis dahin, bis uns das Gesetz erreichte, da hätte man sich ja vielleicht noch in die Illusion hineinverrennen können. Also geistlich tot ist der Mensch nicht. Eingeschlossen in seine Sünde, nein, das ist der Mensch nicht. Er ist schwach. Es klappt nicht immer so, wie es sein sollte. Der Mensch schläft nur, schade. Aber da muss man ihn eigentlich nur genügend anfeuern. Vielleicht sollte er auch einmal das richtige Lebenshilfebuch lesen. Und wenn der Mensch sich einmal wirklich zusammenreißt, dann wäre er in der Lage, gerecht zu leben. Nein, dafür ist das Gesetz nicht gegeben. Das Gesetz ist gegeben, damit wir uns im Spiegel dieses Gesetzes sehen, wie wir sind. In all unserer Gottfeindschaft. Damit wir unser Verlorensein einmal sehr konkret schmecken. Damit wir unser Todsein fühlen. Damit wir unsere Unfreiheit erfahren. Und damit wir unser Eingeschlossensein erkennen. Denn nur dann, wenn unser ganz tiefer Schaden, unsere ganz tiefe Not, wenn sie uns aufgedeckt wird, nur dann fragen wir nach Christus Jesus. Und bitte achten wir darauf, worauf der Apostel hier noch Wert legt. Er sagt, die Schrift hat alle, hören wir gut zu, unter die Sünde eingeschlossen. Sowohl die Juden als auch die Heiden. Wir lasen das vorhin auch in Römer Kapitel 3, Abvers 9. Auch den Galatern, auch den Kelten war es so. Psalm 14, Vers 1. Es gibt keinen, niemanden, der Gutes tut, auch nicht einen. Meine Brüder und meine Schwestern, wenn wir das, was uns hier das Wort Gottes sagt, wirklich einmal hören, wenn es wirklich einmal in unser Herz eindringt, dann müssen wir zugeben, es ist eine unerhört harte Sache. Da gibt es keine Kompromisse, da gibt es kein Ausweichen. Entweder du bist tot oder du bist es nicht. Entweder du bist gefangen oder du bist es nicht. Das, was wir hier lesen, das widerspricht auch nicht nur damals vor 2000 Jahren den Menschen, den Judenchristen, den christlichen Judaisten, sondern es ist auch ein sprichwörtlicher Faustschlag in unser Selbstverständnis, in unser Verständnis über das, was ein Mensch ist. Diese Verse, sie sind eine ganz, ganz harte Sache. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens zeigen sie uns, wer Gott wirklich ist. Genauer, wer Gott auch im neuen Bund ist. Nämlich der Heilige, der unnahbare Gott, mit dem wir, die wir tot sind, keine Gemeinschaft haben können. Es ist eine Lüge, Gott als den lieben Gott darzustellen. Eine Irrlehre. Und unser Todsein macht uns mit diesem heiligen Gott gemeinschaftsunfähig. Auch im neuen Bund ist Gott nicht der Gott, der über unsere Sünde hinweggeht, der die Sünde nicht so genau nimmt, der fünfe gerade sein lässt, sodass wir seinen Zorn, seine Bundesrache ignorieren dürfen. Nein, Gott meint, was er sagt. Und durch das Gesetz, und das ist nach wie vor dazu gegeben, zur Erkenntnis der Sünde. So sagt es Paulus in Römer 7, wir hatten es vorhin gelesen. Und er sagt auch übrigens, dass das Gesetz gerecht, heilig und gut ist. Ja, das Gesetz ist geistlich. Er sagt, das Gesetz ist das, haben wir es recht gehört? Nicht nur das Gesetz war das einmal früher. Und zweitens sind diese Verse, Galater 3, Vers 21 und 22, deswegen eine so harte Sache, weil sie uns eine völlig desillusionierende Botschaft über uns selbst verkündet. Nämlich die Botschaft, der Mensch ist völlig unfähig, Gott zu gefallen. Jeder Mensch, ob du dich in judaistische Riten hineinsteigerst oder nicht, oder irgendwelche anderen Verhaltensweisen, mit denen du meinst, Gott gefallen zu können, du kannst Gott nicht gefallen. Hier wird niemand umschmeichelt. Hier wird niemand gelockt. Komm doch bitte. Hier wird ihm klar gesagt, was Fakt ist. Und diese Botschaft ist unheimlich hart. Du bist tot, du bist eingeschlossen, du bist abgeriegelt. Wie aber werden wir dann gerecht? Wie empfangen wir dann Leben aus Gott? Und die Antwort lesen wir in Vers 22b. Damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die da glauben. Zweimal sagt Paulus in diesem Wort das Wort, in diesem Halbvers das Wort glauben. Was heißt das? Nicht das herumschnipseln an deinem Fleisch, Nicht deine Beschneidung ist gefragt, sondern weggucken von dir auf das, was Gott in Christus auf Golgatha getan hat. Das ist christliches Leben. Das heißt Vertrauen auf das Werk Christi, rechnen mit seinem Handeln. Und damit sind wir bereits beim zweiten Punkt der Wortverkündigung. Die neue Heilswirklichkeit in Christus, sie ist im Glauben, sodass das Gesetz nur eine zu Christus hinführende Funktion hatte. Wir sollten hier sehr genau lesen, was sagt der Apostel. Der Apostel spricht nicht davon, was wir immer wieder auch in unserem Selbstverständnis sagen, dass der Mensch zum Glauben kommt. Lasst uns dafür beten, dass meine Kinder, dass mein Onkel oder wer auch immer zum Glauben kommt. Sondern wie formuliert es hier die Heilige Schrift? Sie sagt es diametral anders, sie sagt es genau umgekehrt. Nicht der Mensch kommt zum Glauben, sondern der Glaube kommt zum Menschen. Vers 23. Und damit wir das nicht überlesen, es wird uns gleich in Vers 25 noch einmal gesagt. Und bitte, wie sollte es auch? Wie sollte der Mensch zum Glauben kommen? Der Mensch, der tot ist, der eingeschlossen ist, der abgeriegelt ist, wie sollte er denn? Da muss jemand von außen kommen, der den Schlüssel zum Kerker hat und den Kerker aufschließt oder wie auch immer diesen Kerker aufbricht von außen. Du selbst kriegst das nicht hin. Ich weiß nicht, ob wir uns noch daran erinnern, an ein Bild, was wir gestern Abend sahen. Da sahen wir auch eine Mauer, eine sehr dicke Mauer, und dann waren einige Lichter, die hindurchgingen durch diese Mauer. Und die Geschwister Wiehe sagten dazu, so muss das Licht des Evangeliums hineinkommen zu den Ratschas. Nicht nur zu denen, auch zu uns. Von außen. Der Glaube, er musste kommen, damit du Leben, damit du Gerechtigkeit bekommst. Wie sollte ein Toter, wie sollte ein Eingeschlossener in der Lage sein, zum Glauben zu kommen? Und auf noch etwas wollen wir achten. Wenn der Apostel hier in unserem Abschnitt von dem Evangelium oder von der Heilsbotschaft spricht, dann kleidet er das nicht in Worte, so wie wir das gerne zu tun pflegen, und spricht von einem Angebot des Heils oder von einer Einladung, um eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, diese Formulierungen setzen ja alle eine gewisse Bipolarität voraus und eine gewisse Gegenseitigkeit, eine gewisse Zweiseitigkeit zwischen Gott und dem Menschen. Sondern er spricht hier sehr deutlich von dem Evangelium als von der Verheißung, die Gott gegeben hat. Von der Heilszusage Gottes. Eben deswegen, weil das Evangelium Gottes für Paulus jedenfalls nicht ein Angebot ist, eine bloße Einladung, sondern es ist eine Kraft Gottes, wie er es einmal an anderer Stelle sagt, zum Heil für jeden, der da glaubt. Und auch dies ist heute eine harte Botschaft. Sie schmeichelt uns nicht. Sein Leben, sein Licht, seine Rettung, sein Heil, es dringt in den Kerker deiner und meiner Sündenversklavung hinein. Die Macht seines Evangeliums, sie rüttelt und sie zertrümmert schlussendlich den Kerker, sodass du dann frei bist. Frei. Das ist das Wort, das dann, wenn wir die nächsten Kapitel des Galaterbriefes lesen, immer deutlicher werden. Du bist zur Freiheit berufen. Warum? Weil jemand gekommen ist und dich aus dem Kerker deiner Sünde herausgeführt hast. Nicht das Gesetz, denn das Gesetz vermag es nicht, sondern Christus. Endlich, endlich frei, sodass du dann weißt, vor diesem Gott kann ich nur deswegen bestehen, weil Christus gekommen ist. Der Reichtum, der Schatz, der Kern, es ist Christus. Er ist mein Leben. In Christus und sonst nirgendwo zeigt sich der Reichtum dieses neuen Bundes. Und bitte in ihm, liebe Geschwister, in ihm allein. Da kommt kein und noch etwas hinzu. Nur in ihm, in Christus, ist die Offenbarung der Gnade Gottes uns zugesagt. Und das ist frohmachend. Das ist beglückend, das ist endlich befreiend, soll ich sagen, beseligend. Der Reichtum des neuen Bundes, er ist in einer Person zusammengefasst, in unserem Retter, in unserem Heiland, in Christus. Und ich wiederhole noch einmal, in Christus allein, ohne irgendetwas anderes. Wenn Paulus davon spricht, dass bevor der Glaube zu den Menschen kam, wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen waren auf den Glauben hin, dann spricht er hier heilsgeschichtlich. Ja, es gab eine Zeit, in der wir, und er denkt hier an die Juden, unter dem Gesetz eingeschlossen waren. Aber nun ist der Glaube gekommen. Und nun wäre es geradezu vermessen, gotteslästerlich wieder zurückzukehren unter all diese Regeln. Was heißt das aber? Heißt das, dass dann wenigstens im Alten Testament Menschen durch das Gesetz gerettet werden konnten? Nein. Nein, ich erinnere noch einmal an das, was Paulus in Galater 3 bereits gesagt hatte. Galater 3, Vers 6. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann wiederholt Paulus das noch einmal in Galater 3, Vers 11, wo er sagt, dass das Gesetz nicht vor Gott rechtfertigt. Bitte auch nicht im Alten Bund. Und als Belegstelle fügt er hier an Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte, er wird leben, wie? Aus Glauben. Nein. Es gibt nur ein Heil für alle Zeiten. Es gibt nur einen Rettungsweg für alle Zeiten und das ist nicht durch das Gesetz, sondern einzig und allein durch Christus und sein Werk auf Golgatha. Und das war das riesengroße Missverständnis der Juden und der Judaisten im Alten Bund bis hinein in der Auseinandersetzung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus und dann auch weiter in der Apostelgeschichte. Das Gesetz mit all seinen Verordnungen ist Rechtverstand, ist, wenn uns einmal die Decke von unserem Angesicht weggenommen wird, ist alles ein Verweis, ein Schatten hin auf Christus. Dort im Alten Bund wurde das Heilswerk Christi abgeschattet. Abgeschattet in den Riten des Hohenpriesters, abgeschattet in den Riten der Opfer, in den Riten des gesamten Dienstes in der Stiftshütte und auch in dem, was geschrieben steht. Selbst wenn über Flüche gesprochen wird, dann trägt dieser Fluch einer, Christus. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Daran erinnerte Paulus in Galater 3. Was wir gestern Abend gelesen haben. Aber all dies ist nur ein Schatten, der hinweist auf das Licht. Und dieses Licht ist das Evangelium, das uns in Jesus Christus offenbar geworden ist. Bitte achten wir darauf, was Paulus hier sagt in Galater 3, Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Mit anderen Worten, dieses, das im Gesetz verwahrt und verschlossen sein, das war ausgerichtet auf ein ganz entscheidendes Ereignis, nämlich das Kommen Christi im Fleisch und sein Heilswerk auf Golgatha. Alles drängte zu dieser Realität. Wenn ihr Judaisten das doch endlich einmal erkennen würdet. Das Gesetz fungierte bis dahin wie so eine Art Laufstall. Ein Laufstall hat eine gewisse Berechtigung, aber immer in Erwartung darauf, dass einmal dieser Laufstall weggenommen wird. Wenn die Kinder größer werden und dann alleine eben durch den Geist Gottes geleitet gehen dürfen. Oder nehmen wir dieses Bildwort noch einmal von einer anderen Seite. Wenn die Eltern nicht da sind und solange die Eltern nicht da sind, da ist es gut, wenn ein Babysitter da ist, der auf die Kinder aufpasst, dass sie nichts anstellen, der sie auch betreut. Aber wenn die Eltern anwesend sind, dann darf der Kinderaufpasser gehen. Dann hat er seinen Dienst erfüllt. Und genauso verhält es sich hier mit dem Gesetz. Das Gesetz, es hatte durchaus einen gewissen Sinn. Und es hätte viel lehren können über Christus. Aber Heil, Leben, Freiheit konnte es an sich nicht bringen, sondern lediglich bestenfalls darauf hinweisen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt unserer Predigt, die Verse 25 und 29. Die neue Heilswirklichkeit in Christus macht uns durch den Glauben an Christus zu Söhnen Gottes und zum Samen Abrahams. So habe ich diese Verse zusammengefasst. Die neue Heilswirklichkeit in Christus macht uns durch den Glauben an Christus zu Söhnen Gottes und zum Samen Abrahams. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Paidagogos, unter einem Kinderaufpasser. Denn ihr alle seid nun Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Der Paidagogos war in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, er war notwendig, aber er war nicht gerade populär. Er war eben derjenige, der aufpasste auf die Kinder und ihnen auch sagte, was sie alles nicht dürfen. Der auch sorgte dafür, dass sie zur Schule gehen mussten. In der Regel war das ein halbwegs gebildeter, häufig griechischer Sklave. Dieser Paidagogos, er hatte eine erzieherische Aufgabe. Er hatte nicht die Aufgabe, im eigentlichen Sinn zu unterrichten, zu unterweisen, sondern seine Aufgabe war es, darauf aufzupassen, dass die Kinder auch artig zur Schule gingen, um sich dann unterweisen zu lassen. Ich betone das deswegen, weil Paulus in unserem Abschnitt wohl nicht zum Ausdruck bringen will, dass das Gesetz die Funktion hatte, das Volk Gottes in irgendeiner Weise vorzubereiten auf Christus. Es geht hier also nicht um irgendeine erzieherische Aufgabe, sozusagen als Trainingsraum für Christus. Ich glaube nicht, dass das hier so stark im Vordergrund steht. Es ist richtig, dass das Gesetz erst in und durch Christus erfüllt wird. Es weist hin auf Christus. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen, Matthäus 5, Vers 17, sondern zu erfüllen. Oder Römer 8, Vers 4. Christus kam, wozu? Um das zu tun, wozu unser Fleisch nicht in der Lage ist, nämlich damit das Gesetz in uns erfüllt wird. Römer 8, Vers 4. Aber hier in unserem Abschnitt ist der Akzent anders. Das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will, ist, dass das Gesetz dich gefangen nimmt, dich eingeschlossen hat, die gewissermaßen deine Freiheit geraubt hat. Es raubte dir deswegen deine Freiheit, weil es wie ein Kleid war, das dir eigentlich nicht passt. Erinnern wir uns noch einmal an Römer Kapitel 7. Ja, an sich ist das Gesetz gut, aber es richtet sich an einen Menschen, der fleischlich ist. Doch nun, mit dem Kommen Christi, ist das Gesetz zum Ende gekommen. Nun ist eine neue Schöpfung da. Der letzte Adam, er ist gekommen. Und dann ist der Kinderaufpasser nicht mehr notwendig. Er kann gehen. Die Eltern sind da. Die Heilswirklichkeit ist in Christus erschienen. Und im Glauben an dieses Heil bist du jetzt Sohn, bist du jetzt Tochter, bist du in Christus jemand, der zu Gott Vater sagen darf. Später wird Paulus hinweisen in Galater 4 auf den Geist Gottes als den neuen Führer. In Galater 5 sagt er, wenn ihr durch den Geist Gottes geleitet werdet, dann seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. In Rom wurde bei den Kindern der Übergang von der Kindheit zum Sohnsein zum Ausdruck gebracht, dadurch, dass sie eine neue Toga bekamen. Als Junge trug man eine sogenannte Toga praetexta und dann als Sohn, wenn man gereift war, die Toga virilis. Und genau an diesen Übergang, der damals allen Leuten vor Augen stand, erinnert Paulus hier. Und er sagt, Gott ist nicht länger dein Aufpasser durch das Gesetz, sondern er ist dein Vater geworden. Du hast jetzt Christus angezogen, wie eine neue Toga. Und in diesem Zusammenhang spricht Paulus von der Taufe. Du bist auf oder in Christus getauft. Und das zeigt sich, du hast Christus angezogen. Du lebst in einer neuen Wirklichkeit. Denn ihr alle, Vers 27, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Ihr alle. Da ist kein Unterschied. Und darauf legt der Apostel hier Wert. Im Blick auf diese neue Heilswirklichkeit gibt es keinen Unterschied. Und jetzt zählt er auf. Jude oder Grieche. Wir hatten mehrfach in den letzten Tagen auf diesen gewaltigen Unterschied aufmerksam gemacht. Wie blickten die Juden herab auf die Heiden? In Christus gibt es hier keinen Unterschied. In dieser neuen Heilswirklichkeit sind doch alle sozialen Unterschiede aufgehoben. Sklave oder Freier. In Christus zählt das nicht mehr. Mann oder Frau. Ja, es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Aber das Heil empfangen sie beide gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Nicht bekanntlich wird ja heute dieser Vers 28 gerne angeführt, um zu erklären, es seien die Unterschiede zwischen Mann und Frau aufgehoben. Zum Beispiel lehrt das der Feminismus. Bitte, da steht doch bei dem Christus weder Mann noch Frau ist. Dann dürfen auch die Frauen, so sagt man, das Wort Gottes lehren. Und das Ziel des Feminismus ist ja eigentlich der androgyne Mensch, der mann-frauliche Mensch, in dem die Unterschiede zwischen Mann und Frau eingeebnet sind, aufgehoben sind. Aber genau das ist nicht gemeint hier. Es geht nicht um die schöpfungsgemäßen Unterschiede. Die bleiben, solange es diese Schöpfung gibt. Die gesellschaftlichen, die sozialen Unterschiede, sie bleiben, solange wir in dieser Welt leben, in der Familie, in der Kirche, im Staat. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen. Und das lehrt das Neue Testament auch unmissverständlich. Aber was Paulus hier sagen will, das ist Folgendes. Niemand gelangt anders zum Heil als durch Christus. Niemand. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Jude und Grieche. Zwischen einem Sklaven und einem Freien, zwischen einem Mann und einer Frau. Gerettet wirst du nicht anders als Mann, als deine Frau. Und als Frau nicht anders als dein Mann. Und es geht hier noch weiter. Diese Heilswirklichkeit in Christus ist so gewaltig, ist eine so bestimmende Sache, dass dadurch deutlich wird, heilsgeschichtlich gesehen, wer Same Abrahams ist. Nicht auch darüber gibt es heutzutage eine Menge Diskussionen und auch Streit. Da gibt es Leute, die unterscheiden gerne zwischen einem fleischlichen und einem geistlichen Samen Abrahams. Und auf diese Weise meint man dann noch, dem jüdischen Volk eine heilsgeschichtliche Bedeutung außerhalb von Christus einräumen zu dürfen, sicher dann für die Endzeit. Aber bitte achten wir darauf. Der Apostel klärt auch diese Frage unter anderem hier sehr deutlich. Abrahams Same ist der, der zu Christus gehört. Mit anderen Worten, es entscheidet sich von der jetzigen Zeit, von der jetzigen Situation, ob du Abrahams Same bist. Abrahams Same ist Christus und der, der zu Christus gehört und sonst niemand. Nicht, das hatten wir gestern auch gelesen in Galater 3, Vers 15 und 16. Er ist der Same Christus, er ist der Same schlechthin. Und hier in Vers 29 wird nun gesagt, die Frage, ob du Abrahams Same bist, das entscheidet sich an der Frage, ob du zu Christus gehörst und an nichts und niemand anderen. Das hat übrigens nichts mit Antisemitismus zu tun. Denn was entscheidet, ob du zu Gott gehörst, ob du in der Gnade Christi berufen bist, wie Paulus es einmal am Anfang des Galaterbriefes in Vers 6 sagt. Und was diese Berufung bedeutet, und was das meint, in der Gnade des Christus berufen zu sein, ich hoffe, dass wir das so ein wenig in den letzten Tagen verstanden haben. Amen.